Willkommen bei Travel Talk at FVW, die Audiothek von FVW Travel Talk. Hier sprechen Touristiker zu wichtigen News, relevanten Trends und strategischen Fragen im Streamingstudio und moderiert von renommierten Fachredakteuren der FVW Travel Talk. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke und Analysen mit freundlicher Unterstützung von AIDA Cruises und Reiseland. Es geht los! Reinhören und dranbleiben!
Mehr Gäste, mehr Umsatz. Coral Travel Ferientouristik hat sich große Ziele für dieses Jahr 2025 gesetzt. Der Veranstalter möchte 1 Milliarde Euro Umsatz knacken, also großes Volumen. Und wie Coral Travel und Ferientouristik das schaffen möchte, was für die nächsten Jahre geplant ist, welche Rolle der stationäre Vertrieb dabei spielt, das wollen wir hier heute in unserem Talk ein bisschen reden, Coral Travel Ferientouristik besprechen. Wir, das sind Alexander Krug, unser Chefredakteur von FVW Travel Talk.
Hallo.
Und unsere Gäste heiße ich natürlich als erstes herzlich willkommen. Und zwar sind das einmal Koray Kaftir, CEO von Coral Travel Ferientouristik.
Hallöchen.
Und hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier gekommen seid. Und Ender Karadag, der Vertriebschef.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke. Toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Bevor wir in den Talk einsteigen, wie immer nochmal der Hinweis für all diejenigen, die noch nicht bei unserer Session dabei waren. Natürlich habt ihr auch diesmal die Möglichkeit, euch einzubringen, Fragen zu stellen, Anregungen hier in den Chat reinzuschreiben. Wir werden das natürlich wie immer auch in die Diskussionsrunde reintragen.
Genau.
Ja, steigen wir mal direkt ein. Ich habe es ja schon angesprochen, ihr habt ein Plus hingelegt, zum einen im Umsatz von rund 30% haben wir im Veranstalterdistrikt geschrieben und im Gästeplus habt ihr 28%. Erstmal vorweg, welchen Anteil hat die FTI-Insolvenz an dieser Steigerung?
Gut, wir haben letztes Jahr klassische Paketierung und dynamische Paketierung klar voneinander getrennt, beziehungsweise die Unterschiede verdeutlicht mit der Einführung von unserem Blanksystem. Somit haben wir den Reisebüros möglich gemacht, dass sie Optionsbuchungen bei uns platzieren und auch gewisse Änderungen automatisch durchführen, wie zum Beispiel Namensänderungen. Wir haben kundenfreundlichere Stornobedingungen eingeführt, dadurch möglich gemacht. Wir haben Zusatzleistungen wie den Flex-Tarif, wie Privattransfers in gewissen Zielgebieten, aber auch Rail and Fly dann halt auch noch möglich gemacht. All das zusammen mit der Investition in das Hotelportfolio sowie auch Zielgebietsportfolio in der Breite, aber auch in der Tiefe mit mehr Kapazitäten haben dazu geholfen, dass wir unseren Umsatz maßgeblich letztes Jahr und auch die Teilnehmerzahl gesteigert haben.
Also du sprichst jetzt hier den stationären Vertrieb vor allen Dingen an. Die FTI-Insolvenz hat aber sicherlich auch einen gewissen Anteil daran, nehme ich an.
Ja, nach der FTI-Insolvenz hatten wir natürlich sehr viel Arbeit. Wir haben ja auch als Gruppe in unseren Destinationen unsere eigenen Incoming-Agenturen, sodass wir auch in Tunesien da die FTI-gestrandeten Kunden auch geholfen haben, unterstützt haben. Und danach haben wir natürlich auch unseren Teil von den frei gewordenen FTI-Buchungen auch gekriegt, insbesondere in die Türkei und nach Ägypten.
Und daher kommt auch das Wachstum, diese 30.
Das hat auch natürlich einen Beitrag geleistet in der zweiten Jahreshälfte, aber wir lagen schon bis zur FTI-Konkurrenz sehr stark im Plus.
Mhm. Was ist denn der eigentliche Hebel? Also das, was du gerade beantwortet hast auf die initiale Frage von Bianca, ist ja so ein bisschen, ihr habt es den Reisebüros ein bisschen leichter gemacht, da so Self-Service-Tools, um Namen zu ändern und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite gibt es den FTI-Effekt und dass ihr auch ein weiteres Portfolio habt. Was ist wirklich der Hebel für eure Wachstumsgeschichte?
Gut, wir haben, wir setzen unsere Strategie vom letzten Jahr fort, haben auch direkt nach der Insolvenz durch die frei gewordenen FTI-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unsere offenen Planstellen sehr schnell auffüllen können mit Fach- und Führungskräften und haben aber auch in neue Sparten investiert, wie Gruppenreisen, wie in gewisse neue Zielgebiete im Produktbereich, insbesondere auf der Fernstrecke.
Ja.
Und wir haben auch im Vertrieb sehr viel investiert und haben dadurch eine viel größere Präsenz nach außen hin und auch eine Nähe zum Vertrieb. Und all das hat uns dabei geholfen.
Und Ender, das macht sich jetzt schon bezahlbar, dass sich das heute schon auswirkt, diese ganzen, das sind doch eher langfristige Investitionen, gerade Personalaufbau?
Natürlich, das Thema ist sehr langfristig, aber wir haben jetzt schon den Effekt inzwischen. Wir haben auch unseren Reisebüroanteil deutlich vergrößert.
Ja.
Und das ist uns auch wichtig.
Ist das eine gute Nachricht?
Das ist eine sehr gute Nachricht.
Das Wachstum kommt ja marktweit erst im Digitalen. Also in Summe werden ja Urlaube mehr und mehr von Jahr zu Jahr im Digitalen gebucht. Jetzt wächst ihr stationär, das ist schön für die Sparte, aber ist ja auch eine digitale Schwäche, oder nicht?
Eine digitale Schwäche ist es nicht. Es ist ganz einfach, unser Angebot, was wir halt in den Markt werfen, vom Angebot her und auch von den Serviceleistungen her, trifft das auf die Erwartungen des stationären Vertriebes zu. Wir fokussieren uns, weil wir aus der Vergangenheit mit unserer dynamischen Paketierung, Ferientouristik, schon stark im Online-Bereich waren.
Mhm. Okay.
Und wir wollen aber die Abhängigkeit vom Online-Vertrieb dadurch definitiv ausgleichen.
Verstehe.
Und investieren sehr stark in den stationären Vertrieb. Und da sind wir auf einem sehr guten Wege.
Okay, das macht dann wieder Sinn. Ihr wollt euch diesem Trend zur Digitalisierung nicht einfach hingeben, weil wahrscheinlich da auch mehr Provisionen gezahlt werden, oder?
Die im Online-Bereich sind eher die Rennstrecken mehr im Fokus, aber da, wo es dann halt um etwas mehr Beratung geht, beziehungsweise wo auch das Reisebüro selber lenkt, den Kunden in ein Zielgebiet zu gehen, da stehen wir da und haben halt durch unser Angebot und auch durch unsere Aufstellung im Vertrieb, aber auch unsere Investition in unser Service Center deutliche Schritte nach oben gemacht. Wir sind eines der besterreichtesten Veranstalter in Deutschland. Über 92 Prozent der Anrufe sind unter 4 Minuten bei uns beantwortet. Unter 2 Minuten, Entschuldigung.
Okay.
Und während der Streikzeit vor 2 Wochen, wo es ja an dem Montag deutschlandweit Streiks gab, hatten wir einen Erreichungsgrad von über 94% und eine Wartezeit von unter 4 Minuten.
Okay, das macht natürlich Sinn. Dann sind die Reisebüros auch nicht so sauer, wenn die Kunden sich melden und sagen, sie erreichen den Veranstalter nicht. Also insofern, ne, das klingt einleuchtend. Du hast jetzt trotzdem die Frage nicht beantwortet, ob ihr stationär eine geringere Provision zahlt und deshalb lieber weg von Check24 und Co. wollt.
Wir zahlen sehr faire Provisionen.
Selbstverständlich.
Und
aber sind
haben
die
da
digital
auch,
höher?
Die sind recht ausgeglichen.
Höher oder oder niedriger?
Ausgeglichen.
Also
wir bezahlen online nicht mehr.
Nein. Ihr bezahlt online nicht mehr als für den
Check24. Check24 kriegt keinen Prozent mehr als die RTK-Büros.
Nein.
Wie hoch nochmal einmal kurz zum Überblick?
Beispiel sozusagen.
Nein.
Okay, alles klar.
Ist der Anteil zwischen online und stationär?
Den Anteil online und stationär haben wir aktuell pari pari.
Also 50-50. Und da gibt es aber sicherlich auch Unterschiede, was jetzt Korall und Ferientouristik betrifft, oder?
Ja, der Bereich Korall, also die Koralltouristik Reisen, das ist ja so das Lieblingsprodukt der Reisebüros. Koray hat es ja eben schon genannt gehabt, aufgrund der Möglichkeiten, Optionen anzulegen und flexiblere Möglichkeiten zu haben, ist höher. Im stationären
Wie hoch ist der?
Der ist von dem um die über 60%.
Ja.
Über
okay.
60% und Ferientouristik 40%. Das hat damit natürlich auch zu tun, je kurzfristiger das gebucht wird.
Klar.
Da schwankt das schon ein bisschen. Und die langfristigen Produkte, die werden dann eher über Cordon Travel.
Okay, und ihr hattet ja auch gerade angesprochen, dass ihr das Personal sehr aufgestockt habt. Da habt ihr ja auch, sagen wir mal in Anführungszeichen, von der FTI-Insolvenz profitiert. Also ihr habt ja so 40 Mitarbeiter kommen von der F2I. Und dadurch wart ihr dann auch in der Lage, die Gruppenreiseabteilung sozusagen aufzubauen oder zu ergänzen. Erklärt das nochmal. Was genauer habt ihr quasi mit den 40 Mitarbeitern von FTI gemacht?
Damit die nicht mehr auf der Payroll stehen.
Also wir haben, wie gesagt, in die offenen Planstellen haben wir investiert, weil wir hatten viele offene Planstellen und haben auch dabei sehr viel unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken, weil sie in der Zeit, wo wir wirklich knapp am Personal waren, überdimensional gearbeitet haben und auch sehr viel geleistet haben. Aber durch das schnelle Auffüllen der Planstellen kam wirklich, ich sag mal, eine deutliche Erleichterung. Aber wir haben nicht nur gefüllt, sondern auch neu investiert, insbesondere in die Gruppenabteilung, in das Produkt sowie auch in den Vertrieb. Produkt haben wir aufgestockt und neu investiert, um halt insbesondere auf der Fernstrecke uns aufzubauen und zu positionieren. Wir haben in den Gruppenabteilung investiert, um halt auch die Gruppenreisensparte, die sehr wichtig ist und auch nur übers Reisebüro zu verkaufen ist, auch gestärkt. Und wir bieten der Gruppenreise nicht nur das Portfolio an, sondern auch Reisen in Länder, die wir nicht im Standardportfolio haben oder auch Produkte und Hotels und Reisearten, die wir nicht, ich sag mal, im Portfolio haben.
Welche Fernsehsessionen habt ihr aufgenommen? Wo konzentriert ihr euch da?
Wir haben letztes Jahr aufgenommen, zu den bestehenden noch Mauritius, dieses Jahr Vietnam, Seychellen. Wir haben schon seit einigen Jahren die Malediven, Thailand haben wir im Programm und die Arabischen Emirate. Und in diesen Zielgebieten haben wir auch durch das Know-how, den wir uns von FTI-Mitarbeitern gewinnen konnten, haben wir dort momentan sehr starke und sehr erfreuliche Zuwächse.
Wie groß ist die Gruppenreiseabteilung?
Die Gruppenreiseabteilung ist 4 Personen.
Ah ja, okay. Und also das heißt also, von diesen 40 Mitarbeitern sind 4 in diese Gruppenabteilung
gegangen?
Richtig. Und die restlichen Mitarbeiter haben sich dann sozusagen jetzt um das Produkt zu kümmern, oder?
Nicht nur Produkt, auch Vertrieb und Flugabteilung haben wir. Vor allen Dingen Linienflüge. Da war ja eine große Kompetenz bei der FTI, vor allen Dingen im Linienflugbereich. Auch die haben wir uns geholt, weil wir insbesondere in die Linienflüge investieren, weil auf der Fernstrecke das eine sehr, sehr große und gewichtende Rolle spielt.
Mhm. 40 Leute aufgebaut, das ist ja für eure Struktur, ihr habt das ja auch gesagt, dass ihr deutlich klein, also ne, dass ihr offene Stellen hattet, ihr wart viel kleiner. Muss ich, Korak, habt ihr da in der Türkei die Erlaubnis holen, 40 Leute einzustellen?
Wir haben das in Absprache gemacht mit der Gruppe, mit dem Konzern und uns bewusst dafür entschieden und sehr schnell.
Ist das auch deshalb Absprache bedürftig, weil jetzt eure Rendite erstmal im Keller ist?
Das hat mit der Rendite nichts zu tun. Das hat mit dem Wachstum in Europa zu tun. Und da ist Deutschland als der Quellmarkt mit dem höchsten Pauschalreiseanteil natürlich auch ganz natürlich, weil wir hier uns stark positionieren möchten. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, Schweiz, sowie auch in den deutschsprachigen Nachbarländern beziehungsweise den Nachbarländern des deutschsprachigen Raumes. Und wir legen auch von der Gruppe her starken Fokus auf das Wachstum in Europa und zählen schon jetzt zu den führenden Touristikkonzernen oder Reisekonzernen in Europa. Mit den restlichen Quellmärkten wie Polen, baltische Länder, Tschechien, Rumänien.
Ja, apropos restliche Quellmärkte. Jetzt gibt es ja bedingt auch durch die Konflikte in Europa und den Angriffskrieg in der Ukraine auch sicherlich nicht mehr so viel Nachfrage. Einerseits aus der Ukraine, da wird einiges sicherlich über Polen gehen, und auch aus Russland wird, da habt ihr früher auch Geschäft gemacht, wird es weniger Geschäft geben. Manche Länder nehmen russische Touristen, andere eben nicht. Kommt das eurem Abverkauf in Deutschland dann eben außergewöhnlich zugute, weil ihr eben diese Kapazitäten, die ihr da auch vielleicht optioniert habt in verschiedenen Zielgebieten unter die Urlauber in anderen Ländern, anderen Quellmärkten bringen?
Klar, wir haben durch unsere Präsenz in den Zielgebieten natürlich eine sehr, sehr starke Präsenz und nutzen da auch in den Verhandlungen, in den Kapazitätssicherungen auch Synergien.
Ja.
Und davon haben wir in Deutschland beziehungsweise in den deutschsprachigen Quellmärkten in den letzten 2-3 Jahren profitiert.
Ja, und lässt sich das weiter durchhalten oder musstet ihr jetzt oder wart ihr jetzt sehr, sehr preisaggressiv? Diese Rumors gibt es am Markt eben auch. Coral wächst auch deshalb so stark, weil eben das Volumen, was woanders nicht mehr abgenommen wurde, in anderen Quellmärkten, Stichwort Russland, Ukraine, sehr stark in den Markt gebracht wurde, zu sehr, sehr wettbewerbsfähigen Preisen.
Gut, das zeichnet ja unsere Stärke in den Zielgebieten aus. Und dadurch, dass wir uns jetzt auch in Zentraleuropa, also in den Dachmärkten, uns positioniert haben und auch unser Wachstum gezeigt haben, insbesondere auch mit dem Schluss der Pandemie, also mit dem Rauskommen aus der Pandemie, haben wir natürlich dort bewiesen, dass wir das auch hier absetzen können. Und entsprechend haben wir auch viel mehr Vertrauen und auch viel mehr Zuspruch von unseren Partnern in den Zielgebieten.
Also können die, eine letzte Frage, Bianca, wenn Sie, also können die Reisebüros weiterhin vertrauen, dass das Preisniveau, was ihr aktuell anbietet, sich nicht verschlechtern wird?
Ja, also darauf können Sie sich verlassen, weil wir sind in Partnerschaften reingegangen, auch mit dem stationären Vertrieb, langfristig ein zuverlässiger und solider Veranstalter und Partner für Sie zu sein.
Okay.
Da passt ganz gut die Frage, die hier reingekommen ist.
Sehr gut.
Da interessiert sich jemand dafür, wie ihr es schafft, dass es bei nur Hotel im Bistro fast immer, dass ihr am günstigsten seid, verglichen zu allen anderen Veranstaltern. Liegt es an der Kalkulation oder eventuell auch an dem Sitz der Muttergesellschaft in der Türkei?
Koray hat das eben schon gesagt, denn natürlich haben wir die Einkaufsvorteile unserer Muttergesellschaft, die ja für alle Quellmärkte kauft. Mhm. Diesen Vorteil geben wir 1:1 weiter und das bringt natürlich also den Vorteil
Antwort
auch für den Vertrieb.
Muttergesellschaft.
Ja.
Du hattest das vorhin auch schon angesprochen, dass ihr auch sehr in den eigenen Hotel, die eigenen Hotels investiert habt. Über wie viele verfügt ihr?
Wir haben als Gruppe in der Hotelsparte 15 Hotels, die wir besitzen bzw. betreiben oder unter Franchise-Vertrag haben in 4 Ländern. Mhm. Und eines der strategischen Ziele der Gruppe ist, diese Hotelsparte deutlich auszubauen und da auch zu investieren.
Sag mal, welche 4 Länder? Also Türkei?
Türkei, Griechenland, Tunesien und Ägypten.
Okay, und welche sollen dazukommen? In welchen Ländern?
Im Mittelmeerraum, sowie auch im Mittleren Osten und auch Thailand.
Okay, das heißt, das ist auch nötig für die Wachstumsstrategie, da auf eigene Assets zugreifen zu können?
Es ist Teil der Wachstumsstrategie, ja, definitiv,
okay.
Ja.
Okay, das ist ja, also dann ist klar, dass das auch Rendite oder für wettbewerbsfähige Angebote eben entscheidend ist und ihr wollt in allen diesen Destinationen genauso stark wachsen, deshalb habt ihr diese Hotelstrategie überall mehr.
Korrekt,
dabei, ne?
Okay. Korrekt.
Welches Potenzial ist denn, wo gibt es denn das größte Potenzial? Du hast einige Zielgebiete, ne? Also rund ums Mittelmeer sozusagen, auch Asien, dann Seychellen, Malediven hast du gesagt, in Asien eben auch nicht nur Thailand, sondern auch Vietnam. Wo ist da wirklich noch viel zu holen? Also der Trend, um das vielleicht noch zu ergänzen, Malediven und Thailand, den haben wir ja bei allen Veranstaltern gerade, ja, weil unter anderem auch die Karibik schwächelt, hat sicherlich auch andere Gründe. Also welches Land macht euch ganz gewiss, dass ihr eure Umsatzmilliarde holt und dann noch weiter wächst?
Gut, der Mittelmeerraum an sich selber, klar. Mhm. Und da setzen wir ja auch nicht nur in die Türkei, sondern auch Griechenland, Spanien, ja. Ägypten. Aber Tunesien sind wir jetzt das zweite Jahr mit eigenen Kapazitäten drin. Mhm. Und das macht uns auch dieses Jahr besonders Tunesien Freude, muss ich ehrlich sagen. Das spanische Festland mit Portugal bereitet uns große Freude.
Okay.
Da haben wir auch Kapazitäten ausgebaut und wir sehen die Ergebnisse. Auch das Vertrauen vom stationären Vertrieb in diese Zielgebiete. Und das sind natürlich die Zielgebiete, die uns helfen werden, unterstützen werden, neben den Massenzielen auch unsere Umsatzmilliarde zu erreichen. Und wenn wir dann etwas weiter weggehen, Arabische Emirate, definitiv, der Indische Ozean und Thailand. Und in den Folgeschritten haben wir natürlich auch andere Ziele, insbesondere in Asien im Fokus. Sri Lanka werden wir in Angriff nehmen. Wir werden Indonesien in Angriff nehmen.
Bali oder was?
Bali vor allen Dingen natürlich. Aber auch im Mittelmeerraum sind einige Zielgebiete oder Zielländer auf dem Balkan noch bei uns im Radar, wo wir auch untersuchen. Wir haben zum Beispiel Albanien als dynamische Paketierung aufgenommen. Aber natürlich ist der nächste Schritt in Albanien auch in die klassische Paketierung zu gehen. Und da forschen wir gerade nach.
Der eine Punkt hier ist die Investition in produktseitig und Erweiterung des Portfolios.
Ja.
Auf der anderen Seite investieren wir natürlich sehr viel in den stationären Vertrieb. Und das ist ein elementar wichtiger Punkt, der uns auch letztes Jahr sehr, sehr geholfen hat, dieses Plus über 30% zu erreichen. Und da liegen wir auch aktuell in einem sehr, sehr guten Umsatzwachstum im hohen zweistelligen Bereich. Und das verdanken wir auch unter anderem natürlich den stationären Vertrieb und auch unserer Investition, die wir flächendeckend gemacht haben in Außendienst,
Erzähl mal, wenn wie sehr habt ihr den Außendienst aufgestockt?
Wir sind inzwischen in Deutschland flächendeckend mit 7 Außendienstkollegen unterwegs, die alle aus dem Reisebüro kommen, die alle das Geschäft sehr gut kennen, die selber am Counter gesessen haben und die auch tagtäglich in den Büros sind. Also sie haben einen Tag Homeoffice und ansonsten sind sie 4 Tage lang in den Büros, nah am Counter, mit dem Ohr am Counter, um auch rauszuhören und zu sagen, natürlich auch zu berichten, was braucht der Counter, ja. Wo brauchen wir Produkte, wo müssen wir an unseren Assets feilen, und das ist ein riesen Fundus für uns, deswegen investieren wir da sehr stark. Wir haben auch in Österreich ein eigenes Vertriebsteam aufgebaut, in der Schweiz.
Drei Leute oder was in Österreich?
Also 2 Außendienstler, okay. 4 Kollegen. Okay. Da sind wir auch noch in den Gesprächen. Da ist auch noch viel Potenzial, was wir uns auch versprechen. Und auch in der Schweiz haben wir mit unserer Schwesterfirma, ja. Coral Travel Schweiz, auch in der Schweiz dafür Sorge getragen, dass wir auch da uns gut aufstellen.
Und wie seid ihr da so organisiert? Seid ihr da dezentral aufgestellt oder eher zentral? Also diese 7 Kollegen in Deutschland, sind die dann sozusagen deutschlandweit unterwegs? Oder habt ihr das dann?
Die sind deutschlandweit unterwegs, flächendeckend, und jeder möglichst in der Region, wo der auch wohnt.
Sehr gut.
Das ist dann natürlich auch wichtig, um die Region zu kennen, um die Reisebüros, das ist extrem wichtig. Und sie haben natürlich die Möglichkeit, und das geben wir denen, dass sie unterwegs sind, dass sie in den Reisebüros, mit den Reisebüros Aktionen planen. Jeder Außendienstler hat sein eigenes Budget, womit er im Reisebüro auf regionaler Ebene, auf Büroebene sogar Aktionen planen kann, unterstützen kann.
Aber das ist extrem wichtig. Ist das, was wirklich zieht? Also ist das die Investition, die wirklich zieht? Oder ist das auch vielleicht eine Kombination von mehreren Dingen, die ihr euch jetzt eingangs angesprochen habt?
Ja, klar, das ist, es ist nie nur ein Faktor. Mhm. Du hast viele Faktoren. Zum einen der Servicegedanke, den wir leben, den wir immer schon leben, auch in der Unternehmensgruppe, das ist ein extrem wichtiger Faktor für uns. Das honoriert auch der Vertrieb natürlich extrem.
Ich gebe mal 2 Beispiele, weil das sagt ja am Ende jeder. Wir hatten hier noch nie einen Veranstalter, der sagt, ja, also für uns ist Service nicht ganz so wichtig, wir haben andere Prioritäten. Alle sagen immer, wir sind im Service richtig gut. So, jetzt sagt ihr das auch.
Jetzt bei uns schon, stimmt es sogar.
Ja, das ist super. Auch das Gegenteil habe ich auch noch nie gehört. Aber sag mal 2 Beispiele neben dieser auch Self-Service-Sachen, die du vorhin gesagt hast. 2 Sachen, wo du sagst, damit heben wir uns wirklich ab.
Was wichtig ist, wir haben ja, wenn Reisebüros uns erreichen, und das tun sie sehr gut, das ist, die Erreichbarkeit hat eben Koray sehr schön geschildert, die Zahlen sind sehr, sehr erfreulich, wenn sie uns erreichen, und es gibt Themen wie Kulanzen, es gibt Themen wie pragmatische Lösungen, da musst du natürlich in dem Moment reagieren. Und da sind unsere Außendienstler und unsere Kollegen im Service Center, unser Top-Partner-Service, immer so aufgestellt, dass sie sofort reagieren können und möglichst schnelle, pragmatische Lösungen finden.
Also du sagst, der Außendienstler, der für mich, ich habe ein Reisebüro, keine Ahnung, in Chemnitz, zuständig ist, der hat weitreichende Kompetenzen, dass ich mit dem alles regeln kann, und der nicht sagt, oh, du, keine Ahnung, hat mir in die Hände gebunden, die Zentrale sitzt weit weg, kann... Meinst du das?
Ja? Also er hat den schnellsten direkten Draht. Einmal haben wir diese Erreichbarkeit, die sehr gut ist, aber nichtsdestotrotz, wenn der Außendienstler vor Ort ist und dann ploppt ein Thema auf, dann entweder schreibt er mich an oder er ruft direkt in der Zentrale an und sagt, du, auf Umwegen ganz kurz, kannst du mal ganz kurz Folgendes machen und erledigen. Das heißt, wir sind über alle Kanäle sehr gut erreichbar. Okay. Social Media, extrem wichtiger Aspekt. Da kommen so viele Anfragen immer noch bei uns rein.
Aber das Finanzielle ist ja letztendlich immer noch das Ausschlaggebende für jedes einzelne Reisebüro. Was zahlt ihr denn so an Provisionen?
Sehr gut. Sehr gute, auskömmliche Provision.
Als Ziffer?
Das zahlt übrigens auch jeder. Das auch jeder.
Aber sag mal. Aber könnt ihr die Zahlen nennen? Also was ist das? Von bis Range?
Es fängt im zweistelligen Bereich an und hört im zweistelligen Bereich auf.
Es ist nicht dreistellig.
Also es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir im Einzelagenturmodell mit 10% starten.
Gut,
bei uns ist eine auskömmliche, Provision wichtig. Die zahlen wir, das ist uns wichtig. Im Übrigen auf alles, ohne Abzüge von Flughafengebühren, die abziehen ab der ersten Buchung. Ohne Sicherheitsgebühren rausrechnen, Stornogebühren. Okay. Es ist alles immer ganz einfach bei uns geregelt.
Und wir zahlen auch oder haben die Auswahl ermöglicht, dass die Reisebüros selber aussuchen können, ob sie jetzt die Provision nach Buchungseingang im Folgemonat kriegen oder nach Abreise.
Okay, und das hat dann aber einen Unterschied. Also da gibt es einen, dann unterscheidet sich die Provision minimal?
Nein. Okay. Nein, keine Unterscheidung. Alles klar. Wenn ihr so offen und ehrlich anspricht, kann man ja offen und ehrlich auch, da ist ja kein Geheimnis, mindestens 10% und gehört das Reisebüro einer Kette Kooperation. Natürlich ist die Kette und Kooperation die Chefs dran bemüht und auch interessiert, bessere Verträge für ihre Büros auszuhandeln. Und das tun sie auch. Also das heißt, gehörst du einer Kette oder Kooperation an, hast du natürlich diesen Vorteil
auch. Und so unter uns, Ender, welche ist denn deine Lieblingskooperation? Denn?
Alle. Ich hab ja in vielen Kooperationen selber, ich komme ja selber aus dem Counter. Ich würde, mir ist alle Kollegen genauso wichtig, gleich wichtig. Das ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe, die wir machen. Und jeder, der mich kennt, der weiß ganz genau, ich bin seit über 31 Jahre in Deutschland, 35 Jahre schon Touristik, 17 Jahre selber am Counter gesessen. Ich könnte jetzt alle Namen der Kettenkooperation, wo ich gearbeitet habe, zählen. Und man weiß ganz genau, ich bin mit allem sehr gut befreundet und das ist mir extrem wichtig.
Das, was ihr macht, ist ja auch ein Stück weit irgendwie auch ein anorganisches Wachstum, wenn man sich diese Gruppenreiseabteilung anguckt und eben die Neueinstellung sozusagen auf einen Schlag von FTI, 40 Mitarbeiter, ne, habt ihr gesagt. Andere, die noch stärker anorganisch wachsen, sagen dann irgendwann, okay, dann müssen wir unsere Staffel anpassen. Ja, weil die Reisebüros machen dann deutlich, also ein höheres Volumen in der Regel mit uns und dann müssen wir die Staffel anpassen. Macht ihr das auch? Habt ihr das vor?
Wir haben unsere Provisionen, die sind im zweiten, dritten Jahr schon in Folge gleich geblieben. Wir sorgen sogar dafür, dass der Außendienst mit eigenem Budget sogar noch einen Ticken drauf gibt.
Okay, also ist das die Antwort? Nein, ihr werdet die Staffel erstmal nicht anpassen.
Nein, wir machen, wir versuchen immer eine Win-Win-Lösung für uns und auch für den stationären Vertrieb zu finden. Und das ist uns bis jetzt gelungen. Und ich bin mir sicher, bei unserer Flexibilität und auch bei unserer, ich sag mal, Hands-on-Mentalität werden wir auch nach wie vor verlässliche und zuverlässige Lösungen für beide Seiten finden.
Ja. Ich habe noch mal eine letzte Frage. Ender, du führst ja diesen Außendienst. Ne? Das ist deine, das ist dein Team sozusagen. Du hast mal irgendwann gesagt, deine Fußballmannschaft. Ne?
Ja. Also das ist,
genau. Sehr schönes Bild. Wenn da neue Leute zu euch kommen, was sagen die dir nach 2-3 Monaten? Mensch, Ender, das ist wirklich anders als in anderen Außendienst-Teams, in denen ich war, für einen anderen Veranstalter. Was sind die Punkte, die sie dir wirklich feedbacken?
Das ist ja das Schöne, kann sich jetzt selber auch loben.
Kann man ja auch machen.
Tue ich auch hier in diesem Fall.
Wenn das Lob vom Chef nicht so oft kommt, muss man sich selber loben.
Nein, er setzt das sehr punktuell an. Er weiß, wann er es machen muss. Nein, das Feedback ist extrem gut. Für viele ist es wirklich die richtige, nein, nicht für viele. Wir haben, und ich habe ja gesagt, werde eine tolle Mannschaft, Fußballmannschaft aufstellen. Genau, 9 Mann sind wir schon, 2 kommen noch dazu. Wir sind in Gesprächen und das Feedback ist extrem positiv und ich glaube, dass sie alle die richtige Entscheidung getroffen haben. Das spiegeln sie mir wieder und ich hoffe, sie gucken gerade. Und wenn es anders sein sollte, sagt mir bitte Bescheid, weil ich gehe mit dem, was ihr mir sagt.
Die müssen mir Bescheid sagen, damit es die Welt erfährt.
Das ist auch eine Lösung. Nein, ich habe sehr gute Spaß. Kollegen gewonnen, wirklich eine traumhafte Mannschaft gewonnen, wie alle anderen Kollegen, die bei uns in der Dachregion arbeiten und da sind wir extrem stolz drauf und mein Team, Außendienstteam, natürlich für mich meine Juwelen.
Ich würde hier noch zwei Punkte gerne ergänzen. Ja. A, ein starkes Außendienstteam wird natürlich von einem starken Innendienstteam unterstützt. Und da sind wir auch sehr gut aufgestellt und haben da sehr, sehr gute Kolleginnen und Kollegen, die halt, wenn einer aus Chemnitz anruft, den Regionalleiter dort, dass auch in der Zentrale die Kolleginnen auch entsprechend sofort reagieren und lösen. Und zweitens haben wir eine in unserem Unternehmen sehr, sehr offene Willkommenskultur. Mhm. Das haben auch die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als wir die 40 Personen von FTI für uns gewinnen konnten, auch gezeigt, sodass sich auch jeder sehr willkommen fühlte.
Was gab es denn im Blumenstrauß?
Jeder wurde mit offenen Armen empfangen.
Viel mehr als im Blumenstrauß.
Genau, viel mehr. Okay. Und Dazu noch die Kultur und auch so die Art und Weise, wie man die Arbeit angeht und anpackt, war auch ziemlich identisch. Also man hat da auch eine ähnliche Mentalität in München gehabt wie bei uns in Düsseldorf.
Und das ich glaube, wir können sehr viel über uns erzählen und uns loben. Aber das beste Lob kommt ja eigentlich, wenn wir Weiterempfehlungen bekommen. Mhm. Also ich habe wirklich so viele Bewerbungen, Gott sei Dank, auf Empfehlung. Und ich glaube, ein schöneres Zeichen kann es nicht geben. Ja? Die Kollegen sagen, Mensch, ich habe mit deinem Außendienst gesprochen oder mit einem Kollegen bei einer Inforeise oder es war mal ein Abend und dann haben die gesagt, bewirb dich doch mal bei den Kollegen. Das ist eine tolle Atmosphäre, die arbeiten super zusammen. Es ist wie eine Familie und ein schöneres Lob kann man, glaube ich, nicht geben.
Wäre es eigentlich noch einfacher, eine Bewerbung zu bekommen, wenn ihr eine ganz starke einheitliche Marke hättet? Also nicht Coral Travel und Ferientouristik und so, sondern eine starke große Marke, die dann sich nur beschränkt auf zum Beispiel.
Es ist ein strategisches Thema.
Ja, ja.
Wie beantwortet ihr das Thema? Wir wollen nicht als X-Veranstalter dargestellt werden. Und durch die Zwei-Marken-Strategie meiden wir, ein X-Veranstalter zu sein. Wir sind Ferientouristik, wo wir dynamische Paketierung verkaufen und auch das sehr erfolgreich in den letzten 25 Jahren. Und wir haben jetzt mit unserer klassischen Paketierungsmarke Coral Travel auch ein Angebot, was der stationäre Vertrieb sehr gut angenommen hat und wir aber stetig das weiterentwickeln werden.
Du willst damit sagen, dass es im Grunde ein Erfolgsrezept ist, diese zwei Marken auch in Summe am Markt zu haben?
Ja, bisher hat sich das sehr gut erwehrt und wir halten auch daran fest.
Mhm. Also auch wirklich langfristig? Das klingt so, bisher hat sich das bewährt? Oder gab es auch mal Überlegungen, das anders anzugehen?
Die Marke Ferientouristik ist sehr stark und drückt auch sehr viel aus. Und an der Marke wollen wir auch festhalten.
Okay. Apropos Marke, Markenbildung, da ist es natürlich einfacher, man hat nur eine, aber klar, die Antwort habt ihr gegeben. Ich möchte aber darauf hinaus, dass ihr sehr viel mehr Geld aktuell ausgibt für Marketingmaßnahmen, für Sponsorings etc. Was ist genau dahinter die Strategie? Was soll damit erreicht werden? Und wie geht das weiter? Auf welche Pferde setzt ihr da bei diesen Spendings?
Also, das Geld ausgeben ist ja eine Aussage, wir nennen das Investition.
Ja, natürlich.
Investition in die Zukunft, das hört sich zum einen schöner an, aber in der Tat ist es auch das. Wir investieren in Mitarbeiter, wir investieren sehr, sehr stark in den stationären Vertrieb. Ja. Der stationäre Vertrieb ist für uns extrem wichtig und da steigen wir und die Zahlen steigern wir unseren Umsatz auch sehr gut und die Zahlen sprechen ja für sich. Mhm. Und diese Investition an Tagungen dabei zu sein, unsere Marke bekannt zu machen. Mhm. Für viele war vor ein, zwei Jahren vielleicht die Marke Coral Travel noch nicht so bekannt. Ja, mit solchen Investitionen, mit Destinationen, wo wir sehr stark sind, wenn wir da Tagungen begleiten mit unserer Incoming-Agentur, mit unserer Struktur vor Ort, mit unserer Infrastruktur vor Ort, dann zeigen wir auch schaffen wir auch sehr viel Vertrauen. Ja. Und deswegen ist das auch eine Investition, weil damit können wir auch den Reisebüros zeigen, wer wir sind.
Wie entscheidend ist es, bei all diesen Tagungen dabei zu sein? Also du bist ja wirklich immer dabei. Habe ich zumindest den Eindruck. Oder gibt es da eine Wahl? Oder sagst du, nein, also das ist einfach wirklich wichtig, auch für die Markenbildung, dann auch tatsächlich überall gesehen zu werden und dabei zu sein?
Also wir sind zum einen sehr gerne bei allen Tagungen. Mhm. Das ist erstmal Grundvoraussetzung, weil wir überall Flagge zeigen wollen, unsere Marke noch bekannter machen wollen. Der ein oder andere hat vielleicht noch so eine Hemmschwelle und sagt, Mensch, wer ist das? Kann ich dem vertrauen? Deswegen ist es extrem wichtig, dass wir mit unserem ganz starken Außendienst unterwegs sind. Mhm. Und nichtsdestotrotz, ja, du hast recht, ich bin fast überall. Und immer wenn ich es schaffe, begleite ich auch diese Tagung. Natürlich gelingt es mir nicht immer, wie wenn zum Beispiel November ist und auf einmal alle Kettenkooperationen, liegen mir alle am Herzen, auf einmal ihre Tagung haben, dann kann ich nicht überall sein. Ja. Aber wichtig ist die Präsenz am Counter, die Nähe und auch an den Tagungen. Das ist ein extrem wichtiger Aspekt für uns und auch unsere Stärke.
Ja, auf jeden Fall. Ich möchte nochmal auf eure Zielsetzung, also Bianca hat es ja am Eingang gesagt, die Umsatzmilliarde, das steht jetzt mal für dieses Jahr. Ist sie schon in den Büchern oder?
Wir sind auf einem guten Weg.
Ja, wie viel Tage und Wochen müssen noch Buchungseingang kommen, damit sie im Grunde vollzogen ist?
Wir werden sicherlich im August wissen,
ob es dann wirklich gereicht
hat. Genau.
Und das ist die Umsatzmilliarde aus dem Dachmarkt.
Korrekt.
Ja, okay, alles klar. Wenn ihr solche Investitionen auch ins Team, ja, Vertriebsteam, sind noch zwei Stellen offen, hast du gesagt, Ender, tätigt und eben die ganzen FTI-Leute, die gekommen sind, dann habt ihr natürlich auch eine Wachstumsvorgabe oder Zielsetzung für 26, 27 etc. Mit welchem Prozentsatz wollt ihr weiter wachsen? Wann, also denkt ihr, unter uns gesagt, schon mal über 1,5 Milliarden nach in, keine Ahnung, in 3, 4 Jahren oder?
Nein, wir planen so, dass wir nachhaltig und auch gesund wachsen. Das haben wir bis jetzt geschafft. Wir sind schnell gewachsen, aber wir sind auch gesund gewachsen. Mhm. Und wenn wir die Umsatzmilliarde oder auch die Milliarde Teilnehmer knacken, wissen wir ganz genau, dass das nicht in dem Tempo weitergehen kann. Sodass dann
warum die entsprechend, denn nicht? Warum kann das nicht in diesem Tempo weitergehen?
Weil man eine gewisse Größe geschaffen hat. Mhm. Und wenn man dann gesund damit fortsetzen möchte, dann muss man auch entsprechend die Marktgegebenheiten sich angucken. Und die Gruppe selber ist ja schon seit 33, 34 Jahren im Tourismus. Mhm. Und die Erfahrungen wurden ja auch in den anderen Quellmärkten vorher gemacht. So, sodass dann natürlich die Wachstumsgrößen pro Jahr natürlich kleiner werden.
Ja,
sie werden vielleicht von der Menge her nach wie vor groß sein, aber prozentual natürlich nicht.
Okay. Also ihr denkt, oder ihr seht euch nicht auf dem Weg in die Liga Schauinsland und Altours?
Nein, momentan sehen wir das nicht. Wenn wir die Millionen-Teilnehmerzahl erreicht haben, werden wir sicherlich unsere Position festigen. Mhm. Und da wollen wir dann auch nachhaltig bleiben. Mhm. Wir wollen aber auch ein Vollsortimentveranstalter sein. Mit anderen Worten, verschiedene Reisearten bieten wir schon an. Das wird noch weiter ausgebaut. Rundreisen.
Das kommt noch hinzu?
Das kommt hinzu.
Mhm. Wo ihr mehr Vollsortiment braucht, was heute noch unterentwickelt
wird? Rundreisen.
Mhm. In all den Destinationen, die ihr...
In den Destinationen, wo es Sinn macht.
Ja, ja, okay. Also nicht in Tunesien, aber vielleicht in Thailand.
In Thailand macht es sicherlich Sinn.
Malediven auch nicht.
Malediven macht es auch nicht Sinn, ja, genau.
Aus Sri Lanka.
Sri Lanka macht definitiv Sinn. Dann natürlich Kombinationen daraus machen, zielgebietsübergreifende, aber auch innerhalb eines Zielgebietes.
Also Sri Lanka und Malediven zusammen.
Zum Beispiel oder auch innerhalb der Arabischen Emirate, die Kombination von verschiedenen Emiraten an sich kommt noch hinzu. Wir werden definitiv auch mehr in zubuchbare Leistungen investieren.
Ja.
Quasi den Ancillary Sales, wie man das auch so modern sagt.
So sagt man das. Ne?
Genau, weil das ist ein Feld, was definitiv einen Mehrwert fürs Reisebüro gibt, aber auch für den Endkunden gibt, weil er dann halt entsprechend die individuellen Bedürfnisse auch nochmal dazu buchen kann. Und das schafft dann auch dafür, dass auch das Reisebüro noch mehr verdient mit uns und wir auch.
Im Übrigen, wenn ich ergänzen darf, auch da volle Provision auf alle.
Auf alle. Und ist Kreuzfahrt auch ein Thema, dass ihr das mit reinkommt?
Ja, wir sind momentan in der Recherche und haben das auch im Blick.
Okay, also das
paketiert.
Kann sein, klar. Kann sein, dass das eben zusammen mit, keine Ahnung, einem Kanarenaufenthalt oder
genau, so wie es halt passt. Ja, dass man halt auf den Kanaren die Kreuzfahrt mit einem Hotelaufenthalt verbindet.
Okay.
Oder auch in Griechenland oder auch ab den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Beispiel.
Auch ein gutes Beispiel,
Welche Urlaubsformen spart ihr aus? Was würdet ihr jetzt nicht machen wollen?
Schlaue Frage von meiner Kollegin.
Wir schließen eigentlich nichts aus, aber wenn ich jetzt so tiefer überlege, ist zum Beispiel Golfreisen eine Sparte, die extrem intensiv ist und Know-how benötigt.
Sehr nischige.
Und da kann ich jetzt nicht einfach mich wagen oder können wir uns nicht wagen zu sagen, wir bieten auch in x Jahren Golf an, weil das ist schon extrem speziell und auch extrem, ich sag mal, anspruchsvoll. Aber wo wir definitiv auch weiter investieren werden, ist in das gehobene Segment, weil da haben wir schon gute Erfolge erzielt im gehobenen Segment, auch bedingt durch die Einkaufsmacht und den Synergien durch die Mutter. Ja. Und da werden wir auch nach wie vor mehr im gehobenen Segment, also in den Deluxe-Hotels investieren.
Ich wollte gerade fragen, wie definierst du gehobenen Segment?
Also 5 Sterne Deluxe aufwärts. Okay. Auch mit Suiten, Villen, Swim-Abzimmern, Boutique-Hotels.
Und wenn wir schon beim Ausschließen, nicht ausschließen.
Komme ich auch mal hin.
Ja. Sehr gerne.
Spaß.
Wir bieten ja schon, sorry, wenn ich unterbreche, wir bieten ja auch schon sehr viele Hotels im Sortiment über unsere XP-Seite. Bieten wir an, auch auf Anfrage, sprich Hotels, die keine Kontingente vergeben. Mhm. Da gibt es ja einige auf den Malediven und Mauritius zum Beispiel und Seychellen, haben wir auch über unser XP-Net in der Anfrage.
Wenn wir schon beim Ausschließen sind oder nicht ausschließen, welche Zielgebiete schließt ihr denn aus? Wo werdet ihr nicht unterwegs sein?
Da fällt mir nichts ein.
Okay, da gibt es also keinen Ausschluss. Okay, wir hatten ja viel über Wachstum gesprochen und in der Infrastruktur ist dann, seid ihr ja auch an die Grenzen gekommen. Ihr habt ja auch gesagt, dass ihr die 40 FTI-Mitarbeiter gerne unterbringen wollt, einen Standort finden möchtet in München. Wie ist da die Lage?
Wir haben momentan ein vorübergehendes Büro, das wir seit Januar auch offen haben und wo das auch dort die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen. Wir sind jetzt in den finalen Zügen, haben mehrere Angebote vorliegen und werden auch noch in diesem Monat entscheiden, welches Angebot wir dann nehmen. Aber ich kann definitiv schon sagen, dass es eine Location wird in München, die auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort gewünscht wird, was die Verkehrsentbindung angeht und auch was so die Lage ist, auch das Drumherum anbietet.
Woher wisst ihr das? Habt ihr vorher eine Umfrage gemacht oder habt ihr die Mitarbeiter in irgendeiner Form beteiligt?
Wir haben gehört und auch gefragt, was halt gewünscht ist. Und da ja auch sehr viele in München nicht unbedingt in der Stadt, sondern auch im Umland wohnen, ist natürlich die Fahrt in die Stadt sehr, sehr wichtig. Ja. Und das muss schnell und unkompliziert sein.
Und wie stellt ihr es an, damit ihr die neuen Mitarbeiter auch wirklich gut ins Team integriert? Ihr habt ja schon erwähnt, ihr habt eine sehr gute Willkommenskultur, aber was passiert danach?
Also wir haben dort auch einen aus dem FTI-Führungsebene, dort sage ich mal auch als Büroleiter.
Wer
ist erstmal
das?
Da, Hijabi, Hijabi Ayhan. Und des Weiteren gehen auch die Kolleginnen und Kollegen in der Führungsetage in Düsseldorf regelmäßig nach München, um dort auch physisch mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenzukommen. Aber wir haben auch sehr viele, ich sag mal, Anlässe und auch Gründe, wo halt die Kolleginnen und Kollegen in München nach Düsseldorf kommen, um da halt auch die Woche in Düsseldorf zu verbringen.
Ja. Wir finden immer einen Grund. Ja. Sei es das Grill-Event, was wir im Sommer standardgemäß immer haben, schon seit Jahren. Mhm. Jeder letzte Freitag im Monat, 3 Monate lang. Herzlich willkommen. Da wird auf der Dachterrasse, da hat schon mal bei einer DRV-Tagung, haben wir da auch alle Kollegen aus der Branche dazu eingeladen, unsere Gäste zu sein. Das ist für uns wichtig, das ist unsere Willkommenskultur und wir sind sehr gerne Gastgeber.
Wie hoch ist die Dachterrasse, wie weit blickt man da über Düsseldorf?
Wir haben einen wunderschönen Blick auf den Rhein, wunderschönen Ausblick, wirklich auch die Skyline.
Und auf den Flughafen.
Ja, okay. Das scheint ja irgendwie Trend zu sein, oder? In Düsseldorf bei den Veranstaltungen jetzt über den Rhein blicken zu wollen.
Wir blicken schon länger auf den Rhein.
Die anderen erst seit wenigen Tagen. Okay, die Zeit rast natürlich. Bianca guckt auch schon mal auf die Uhr. Genau. Ich weiß nicht, ob noch Fragen reingekommen sind, aber ich würde vielleicht nochmal 5 Fragen ganz schnell, damit wir auch mal Meter machen, ein paar Sachen angesprochen haben, aber vielleicht muss man nicht alles vertiefen so sehr. Wie hoch ist der Gruppenumsatz? 1 Milliarde Dach, wie hoch ist der Gruppenumsatz?
Der ist momentan noch klein, aber da haben wir auch neu investiert und neu damit begonnen. Und wir trommeln jetzt viel stärker in die Werbung. Wir haben jetzt
Entschuldigung, von der ganzen Choral-Gruppe. Also nicht der Gruppenreise.
Ach so, dann habe ich das missverstanden. Nee,
sorry,
der konsolidierte Umsatz, der liegt bei knapp über 3 Milliarden.
Alles klar. Aus dem Tourismus.
Genau.
Alles klar. Okay, genau. Dann ist das, hat man auch eine Vorstellung, was für eine Größenordnung dahinter steckt, wenn ihr auch immer von diesen Synergien Einkaufsmacht und so weiter. Okay, das macht das deutlich, dass da wirklich was dahinter steckt. Ne?
Ganz und wir bedienen auch die komplette Wertschöpfungskette der Touristik. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt.
Habt ihr auch eigene DMCs in der Türkei, nehme ich an?
Wir haben in der Türkei, in Griechenland, Spanien, Tunesien, Ägypten, Arabische Emirate, Thailand und Vietnam eigene Incoming-Agenturen.
Okay, das ist für euch also auch sozusagen die Expansionsvoraussetzung? Eine Voraussetzung?
Man muss im Zielgebiet stark sein, präsent sein zu den Leistungsträgern, zu den Partnern, aber auch was die Gästebetreuung angeht und die Infrastruktur, die Logistik angeht.
Ja, okay.
Und wir haben noch ergänzend in anderen Quellmärkten über 1500 Büros, Reisebüros, teilweise in Besitz, aber viel ist in Franchise, sodass wir auch wissen, was wirklich ein Reisebüro bedeutet.
Okay, ist es für euch vorstellbar, dass ihr in Hotels investiert, haben wir verstanden, DMCs eben offensichtlich auch, dass es auch irgendwann mal eine Airline-Beteiligung gibt?
Nein.
Das ist für euch nicht vorstellbar, alles klar. Stichwort Vertrieb. Wir haben komplett verstanden, aus welchen Gründen und wie ihr genau das stationäre Büro bevorzugt. Andere Veranstalter haben dann trotzdem eine Digitalstrategie und haben zum Beispiel, so wie Schauinsland, eine eigene digitale Seite, frühbucher.de heißt das in dem Fall. Habt ihr sowas auch vor?
Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit den jetzigen, ich sag mal, Online-Anbietern und mit der Zusammenarbeit sind wir zufrieden und werden das auch fortsetzen.
Alles klar. Also ist das im Grunde Nein.
For
now? Ne? Okay, alles klar. Viele Veranstalter sind auch deshalb nicht mehr unbedingt der engste Freund der stationären Reisebüros aus Sicht der stationären, weil sie eben doch eine hybride Strategie fahren, zum Beispiel auch die App immer wieder in den Mittelpunkt stellen, sobald man gebucht hat, dann kriegt man den App-Link und die ganzen Reiseunterlagen sind nur noch in der App. Also das ganze Digitale betreuen und natürlich dann auch weitere Add-ons zu verkaufen oder auch die Folgereise zu verkaufen, ist ganz wichtiger Bestandteil der Strategie. Wie seht ihr das?
Das ist sicherlich eine sinnvolle Strategie, mit der wir auch liebäugeln. Klar, wir werden auch eine App entwickeln, wo man halt nach einer Reisebuchung gewisse Sachen aus der App nehmen kann. Aber wir werden bei den Umsätzen, die auch über die App gemacht werden, da auch entsprechend das Reisebüro bzw. den Vertriebspartner, der dann halt eben entsprechend die Buchung getätigt hat, mit berücksichtigen. Wir werden sie nicht außen vor lassen.
Aber ist das ein sensibles Thema, Ender, diese ganze Digitalstrategie, den stationären Kunden weiter auch in das digitale Umfeld zu bekommen? Und manche Reisebüros sprechen dann darüber, ja, die nehmen ja dann die Kunden weg, weil die dann so viele Touchpoints auf einmal aufmachen und dann bucht er dann das nächste Mal eben nicht mehr bei mir. Gerade in der Kreuzfahrt, das ist ein Riesenthema.
Also wir haben, unsere Strategie ist, komplett auf den Vertrieb zu setzen.
Auf den Vertrieb, aber auf den einen Vertrieb.
Stationären Vertrieb. Wir haben hier in diesem Bereich, glaube ich, auch in den letzten Jahren, das sieht man auch ganz klar gezeigt und auch bewiesen, dass die Kunden unseren Reisebüros gehören. Das werden wir auch weiterhin so unterstützen. Und ansonsten würden wir ja nicht so viel rein investieren, um in den Vertrieb noch stärker zu wachsen.
Ja, kann ja eine duale Strategie trotzdem sein, aber gut.
Klar, man muss alle Kanäle bedienen. Ja. Klar, ganz klar. Aber das ist für uns der wichtige Aspekt, ist, dass wir im stationär weiter wachsen.
Also es wäre fatal zu sagen, dass wir halt mit der technischen Entwicklung und auch den Apps und der digitalen Entwicklung nicht nachkommen müssen. Nur die digitale Entwicklung ist ja keine, Bedrohung gegen den stationären Vertrieb. Der stationäre Vertrieb macht es ja auch und soll es ja auch machen.
Ja.
Das ist heute erwartet. Und wenn man dem nicht folgt, dann bleibt man natürlich hinten rum. Aber das ist kein Weg, um halt irgendwelche Partnerschaften oder Vertriebswege irgendwie zu sperren oder irgendwann komplett auszuschließen.
Die App ist neu, ne? Die wird jetzt entwickelt.
Die ist noch gar nicht da.
Die wird jetzt entwickelt, also neuer Vorstoß. Wann wird es sie geben?
Ich möchte jetzt, was IT-Projekte angeht, keine Zeit nennen.
Aber ihr werdet
gar nicht.
Gerade da nicht. Verständlich, aber ihr sagt, wenn denn der Endverbraucher auf dieser App unterwegs ist, dann wird es immer wieder eine Rückleitung geben zum Reisebüro. Das Korrekt. Wollt ihr dann sicher.
Wir haben ja heute schon auf unseren Webseiten die Sparte Meine Reise, wo auch die Kunden sich anmelden und einloggen können, um ihre Reiseunterlagen abzurufen, auch gewisse Informationen abzurufen. Das haben wir ja heute schon. Mhm. Nur reicht natürlich eine Web nicht aus. Die App muss dann auch kommen.
Das Entscheidende, was eben die Reisebüros ja stört, ist gar nicht mal die Frage, kriege ich bei Zusatzausflügen dann auch meinen Share für die Reise, die ich verkauft habe mit meinem Reisebüro, nennen wir wieder Chemnitz, sondern dass eben beim nächsten Mal, ein Jahr später, kriege ich ständig Push-Nachrichten und dann buche ich nur noch in der App. Das ist ja das Entscheidende, was den Reisebüros wehtut.
Ich glaube, da sind wir jetzt nicht der Veranstalter, der in dieser Hinsicht investieren wird und der auch eine Bedrohung für das Reisebüro ist.
Verstanden. Letzte Frage von meiner Liste hier. Seit wenigen Tagen wird umso intensiver diskutiert in den Zielgebieten, die jetzt auch es nicht ganz einfach hatten in den ersten Monaten des Jahres. Stichwort Türkei. Könnt ihr vielleicht auch nochmal eure Erfahrungen ganz konkret sagen zu den Zahlen? Aber da wird diskutiert, dass man eben im Gesamtpaket etwas abspeckt. Thomas Wöhl zum Beispiel hat kürzlich den Vorstoß auch gemacht oder die Idee reingebracht, mit All-In, also All-Inclusive Light zu hantieren. Sowas gibt es auch in anderen Gebieten. Jeder, der nach Österreich fährt, wird wissen, dass da von More-Inclusive oft gesprochen wird, womit eben nicht All-Inclusive gemeint ist. Seht ihr auch den Bedarf, sowas anzubieten, um preissensiblere Kundengruppen wieder besser zu bedienen?
Ja, okay. Wir würden das unterstützen.
Das Problem, wenn man eine geschlossene Frage stellt, ne?
Dann ist es ja und nein. Ja, wir unterstützen das. Es ist eine gute Initiative. Im Endeffekt entscheidet natürlich der Hotelbesitzer selber,
klar,
was er leistet und was er nicht leistet. Aber um halt, ich sag mal, erstens den Kunden und auch dem Urlauber die Möglichkeit zu geben, flexibel seine Reise zu gestalten, auch vor Ort, was Verpflegung angeht, ist das ein sehr guter Vorstoß. Und natürlich auch in Betracht der Preissteigerungen ist das sicherlich ein Hebel, womit man auch dagegen steuern kann. Okay. Und auch im Urlaub, auch wenn man jetzt wirklich im Hotel alles kriegt und die Buffets extrem üppig sind und auch die Getränkeauswahl sehr, sehr reichhaltig ist, es gibt viele, die sagen, ich brauche das nicht.
Exakt, und man zahlt es ja dann auch mit. Es ist ja nicht kostenlos. Ne? Genau. Also, oder Ende? Also,
ich brauche es nicht.
Ja, genau.
Ich bin da sehr günstig. Also mit mir verdienen sie sehr gut.
Okay. Ja, also, wer das jetzt hört, als Hotelier sagt, nee, also da nehme ich auf jeden Fall auch eine Klüsse.
Ja, ich glaube, genau. Ein gern gesehener Gast.
Okay, also Korek, hast du ja in der Karadag sagen, All-in-Light wäre auch was für Goral-Treppe.
Ja.
Sehr gut. Bianca?
Ja, ich habe noch ein paar Punkte, auch schnelle Runde vielleicht einmal, auch sämtliche Branchenthemen, die sowieso jetzt hier auf dem Tableau stehen, beziehungsweise in der Diskussion sind. Wird es ein Last-Minute-Geschäft aus eurer Sicht geben in diesem Jahr?
Das ist zu erwarten.
Okay.
Für bestimmte Zielgebiete oder für alle? Oder
insbesondere für die Hochsaison.
Und da aber dann für die
klassischen? Für natürlich die klassischen Mittelmeerziele.
Ja. Wir haben aber genug und gute Flugkapazitäten und Hotelkapazitäten gesichert, sodass wir gewappnet sind. Also ist die Nachfrage da, wenn wir das auch decken können.
Die aktuelle Buchungsentwicklung, welche Schulnote gibt ihr dieser Entwicklung?
Schöne Frage.
Von 1 bis 6. 1 ist das Beste, 6, wie man es kennt in der Schule, das Schlechteste.
Meinst du die allgemeine Entwicklung oder unsere?
Eure aktuelle Buchungsentwicklung.
Ich würde unsere eine 2 geben.
Ja. Okay, und die allgemeine?
Die allgemeine...
Eine 1.
Nein, eine 1 nicht. Aber ich würde sie auch zwischen 2 und 3 einstufen.
Okay. Ja, alles klar.
Die Initiative Pauschalreise, die kennt ihr sicherlich auch. Wie steht ihr dazu?
Die welche? Ich habe sie jetzt nicht ganz
Pauschalreise.
Die Pro-Pauschale, also die neue Initiative Pauschalreise. Da gibt es ein Bestreben, dass man versucht, die Pauschalreise ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken, sie besser zu verkaufen, auch die Sicherheitsleistungen besser dem Endverbraucher entgegenzubringen.
Das unterstützen wir. Mhm. Das unterstützen wir. Weil die Pauschalreiserichtlinie in Deutschland, sie ist ja sehr ausgereift und bieten sehr hohen Verbraucherschutz. Das noch mehr in den Vordergrund zu stellen, ist extrem wichtig.
Mhm.
Und auch sehr sinnvoll.
Die EU sollte sich daran richten.
Sind wir jetzt schon beim richtigen Stichwort, die Pauschalreiserichtlinie. Was schmerzt euch da besonders, was da im Raum steht?
Wir haben schon einen sehr, sehr hohen Schutz hier. Und da nochmal diese Schütze zu verschärfen, wird nur die Kosten anheben, was dann die Urlauber von der Pauschalreise abstreckt, weil sie noch teurer werden. Und somit ist dann das Ziel verfehlt, den Kunden zu schützen, weil sie dann halt nicht mehr die Pauschalreise buchen. Mhm. Man, die EU ist sehr gut beraten, wenn sie die deutsche Pauschalrichtlinie, Reiserichtlinie 1:1 übernimmt und nicht anfängt, das zu schärfen, weil sie bietet optimalen Schutz.
Ja, dann habe ich noch eine letzte Schlussfrage, bevor ich dann auch mal gleich einen wirklich lobenden Katalog hier nochmal kurz stichwortartig von mir geben werde, was ja in den Chat reingekommen ist. Es gab wirklich sehr viele lobende Worte, aber nochmal aus eurer Sicht, was sind die größten Herausforderungen zum einen für euer Unternehmen in den nächsten Jahren und für die Branche insgesamt?
Ich glaube, es gibt kaum eine Branche, die mehr krisenerprobt ist wie unsere. Wir sind schon so viele Krisen durchgegangen.
Es gibt also keine Herausforderung?
Natürlich gibt es eine Herausforderung, die wird es immer geben. Aber die Frage ist, wie geht man mit diesen Herausforderungen um? Und ich glaube, wir als Unternehmen seit über 33 Jahren beweisen das auch, dass wir aus jeder Krise gestärkt rausgekommen sind. Sonst wären wir heute nicht da, wo wir sind. Mhm. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und die Herausforderungen werden immer da sein. Die Frage ist immer wirklich, wie geht man damit um? Wie hat man sich dafür aufgestellt? Wir wappnen uns natürlich da, bereiten uns vor. Wenn du auf das Thema hinaus hinzielst, wenn Nachfrage mal sinkt, dann müssen wir Gegenmaßnahmen vorbereiten. Wir sind da gut vorbereitet und deswegen ist es auch uns wichtig, dass wir dem Counter sehr nah immer zuhören, was braucht der Counter, wie ist der Kunde, wie tickt der Kunde, was benötigt der Kunde. Nur wenn du diesen Input hast, dann kannst du auch damit arbeiten. Am grünen Tisch kannst du keine Entscheidung treffen, wenn du nicht die Basis abholst.
Und das funktioniert offensichtlich sehr gut, weil hier wird gesprochen von einem guten Partner, nah am Vertrieb, super Veranstalter, tolle Konditionen. Wir wollen natürlich auch so etwas hier transportieren, das soll jetzt auch nicht untergehen, wenn man dieses Lob bekommt. Toller Veranstalter, mit dem man gerne zusammenarbeitet. Ja.
Ja.
Schönes Schlusswort. Jetzt bleibt aber noch eine Frage. Genau. Ich weiß, dass sie kommt.
Das ist die vorletzte Frage. Ich weiß nicht, welche Frage du meinst. Wenn man wachsen will, muss man sich auch den Markt angucken, der Wettbewerber. Welchen Wettbewerber guckt ihr euch am meisten an?
Alle?
Glaube ich nicht. Ihr Alle? Guckt auf manche besonders. Manche sagen, dass ihr vor allem in dem Bentour-Annex-Teich irgendwie fischen wollt.
Wir,
ist ja legitim, aber
wir gucken uns alle Wettbewerber an und nehmen den auch Wettbewerb sehr, sehr ernst. Das haben wir nicht nur, das ist jetzt nicht nur eine Strategie und Initiative hier für den Dachmarkt, sondern insgesamt der Gruppe.
Ja.
Die Gruppe hat in den Quellmärkten immer jeden Wettbewerber ernst genommen, von klein bis groß. Und das ist auch sehr, sehr wichtig.
Ja, das nicht abgehoben zu sein, sondern sich die ganz normal eben anzugucken und ernst zu nehmen.
Ne? Das immer schön auf dem Boden bleiben.
Das, wenn ich ergänzen darf, das entspricht ja auch unserer Strategie, dass wir uns breit aufstellen im Portfolio. Deswegen kann es nicht nur ein Veranstalter sein. Deswegen müssen wir uns mit allen messen und mit allen auch ganz genau beobachten, was machen sie, wo stehen sie, wo stehen wir und was machen sie vielleicht besser als wir und wo können wir lernen. Jeder lernt voneinander und fischen tun wir alle.
Ja, das
ist nun mal so.
Genau. Wo fährt denn der Karadag diesen Sommer hin?
In die Türkei.
Oder?
Ich möchte mein Enkelkind mit in die Türkei nehmen und Oma, Uroma, Uropa werden dann vorgestellt. Das wird feierlich gemacht und dann gibt es auch noch einen schönen Anlass vor Ort. Deswegen wird eins der Ziele Türkei sein bei meinen Eltern.
Sehr gut. Frau Kaftier, wohin fährst du?
Ich werde in den Oman mit meiner Frau reisen.
Ach schön, okay, auch ein schönes Ziel. Prima. Ja, also Bianca, ich habe viel gelernt in der Stunde.
Auf jeden Fall.
Ihr habt keinen Preisunterschied zwischen stationär und Web. Ihr haltet an den beiden Marken fest. Ihr liebt jede Kooperation. Guckt auf jeden Veranstalter. Wächst vor allem stationär. Genau.
Ihr investiert. Spannend.
Hast du sehr schön zusammengefasst.
Und eines musst du uns versprechen, das Thema haben wir jetzt komplett ausgespart. Du bist ja ein großer Michael Jackson-Tänzer. Das nächste Mal, wenn ihr kommt, musst du uns hier eine Performance abliefern. Versprochen.
Ich kann ja mit dem Moonwalk reinlaufen.
Ja, zum Beispiel.
Sehr gut, ja.
Dann kommt ihr wieder, beim nächsten Mal gibt es dann hier eine Tanzerin. Schön, hat sehr viel Spaß gemacht.
Finde ich auch, hat sehr viel Spaß gemacht.
Uns auch, dann vielen Dank.
Ja.
Herzlichen Dank fürs Kommen. Schön, dass Sie hier extra nach Hamburg gekommen sind.
Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung.
Und was vielleicht nicht jeder weiß, wir haben vor dem Live-Auftritt haben wir einen Baum begutachtet, den ihr vor 2 Jahren hier gepflanzt habt. Das war ein Geschenk an uns sozusagen. Das war ganz schön. Das werden wir irgendwie in den nächsten Wochen mal auf Social Media auch berichten, hier direkt ein paar Meter weit entfernt von unserem Standort. Danke nochmal für diese Geste.
Ja, das war zu eurem 50-jährigen Jubiläum und den haben wir so angesetzt, dass wir sagen, die nächsten 50 sollt ihr auch euch an diesen Baum erfreuen.
Was für ein Schlusswort.
Sehr schön, genau. Sehr schön. Dann bleibt uns nur noch auf die nächsten Sessions hinzuweisen. Also nochmal herzlichen Dank. Die nächsten Sessions sind 9.4. 11 Uhr haben wir wieder einen Wir müssen reden Talk. Diesmal mit Sascha Nitsche und Udo Lutz, seinem Co-Geschäftsführer. Auch Sie, diese Reisebüro-Kooperation wird über die Pläne, über Ihre Pläne erzählen. Und außerdem haben wir einen Luxuswissenstag in der Pipeline. Also schaut gerne auf fvw.de unter Videos und Live. Und da werdet ihr alles weitere sehen, was da in der Zukunft hier auf der schönen TV-Studio-Plattform präsentiert wird. Ich habe langsam Wortfindungsprobleme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss. Danke schön.
Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Das war Travel Talk at FVW, unterstützt von AIDA Cruises und Reiseland. Danke fürs Zuhören. Weiterhören geht natürlich auch hier in der Audiothek von FVW Travel Talk. Produziert in Zusammenarbeit mit Travelholics Media.